Ich kann mich noch erinnern. In den 90er Jahren gab es diesen Pay-TV-Sender Premiere und spät nachts lief da immer so eine Sendung. Kalkofes Mattscheibe. Die war unverschlüsselt, war also für alle, nicht nur für die zahlenden ZuschauerInnen zu sehen. Ich jedenfalls hing damals immer mal wieder vor der Glotze, um mir die Sendung anzusehen, in denen der Gastgeber auf damals ziemlich ungewohnt deftige Weise das deutsche Fernsehen und besonders die unzähligen Volksmusikformate verarschte.
Gott, lustig ist er ja schon, oder? Bisschen blöd ist nur, dass die in dem Zoo nicht mehr zurücknehmen wollen.
Das Format entwickelte sich schnell zum Hit bei einem vornehmlich jungen Publikum und läuft seitdem mit ein paar Pausen auf anderen Sendern weiter. Aktuell unter dem Titel Kalkofes Mattscheibe recalkt bei Tele5. Der Macher, Moderator und Produzent dieser Sendung, Oliver Kalkofe, ist heute zu Gast in den Elementarfragen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nicolas Seemack. Oliver Kalkofe ist zwar sehr bekannt für die Mattscheibe, hat aber auch noch weitere Fernsehformate und auch Kinofilme gemacht und bespielt. Die Edgar-Wallace-Parodien Der Wichser und Neues vom Wichser oder die Reihe Nichtgedanken, in denen er aus Autobiografien polarisierender Persönlichkeiten wie Bushido oder Bettina Wulff las. Aktuell ist er als Synchronsprecher zu hören, auch das macht er ab und zu, und zwar in dem neuen Film The Lego Movie 2, in dem er eine Eistüte spricht. Vor diesem Interview wurde ich eingeladen, mir diesen Film anzusehen. Ich habe den heute Morgen mir angesehen und habe gemerkt, das Tempo überfordert mich total heutzutage. Das sind ja diese, also Animationsfilme und so, geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal merken, so diese modernen, vielleicht Kinderfilme, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich ein Kinderfilm ist, sind einfach in einem Tempo, da kommt ja irgendwie, also Pointe. Ja. Überfordert ist sie das? Gucken Sie sich sowas privat an?
Ich gucke sowas privat, ich habe auch wirklich privat Spaß daran, an animierten Filmen und auch eben gerade am Lego-Film, weil der, um das vorneweg nehme ich mal zu sagen, der ist ja wirklich ein Film für die ganze Familie. Das heißt, jeder sieht einen ganz anderen Film. Die Kinder freuen sich über die Action und das Laute und das Schnelle vielleicht. Und die Erwachsenen oder jemand wie ich freue mich über die unzähligen Filmzitate, die da drin sind und die ganzen Parodien auf Comicfiguren, auf Science Fiction, auf Fantasy, auf weiß nicht was und Spielfilme und so weiter. Daran habe ich Spaß. Mädchen werden und Frauen werden hier wahrscheinlich viel Freude an der Welt des Mädchenspielzeugs finden, wo ich viel gar nicht kannte und so. Und das finde ich eben cool. Also jeder hat einen anderen Grund, ja, warum er den Film sieht und jeder wird den auch dadurch ganz anders aufnehmen. Aber es stimmt, das Tempo macht mir häufig auch Probleme heute. Ich weiß aber auch, dass meine Eltern das eben auch früher gesagt haben und wenn man mal jetzt wirklich vergleicht und wenn man mal guckt, wie sich so innerhalb von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ja, die Dinge verändert haben, wenn man einen Film aus den 50ern, aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000er schon und nochmal heute guckt, wie sich da alles, also wie alles immer mehr auf Tempo geht und wie man wirklich keine Sekunde mehr lässt, um zur Ruhe zu kommen irgendwie. Ja, das ist manchmal schon extrem anstrengend.
Ja, ich musste zwischendurch tatsächlich immer so 5 Sekunden mal einfach abschalten, dann habe ich ein paar Pointen verpasst, ja. Aber das war so.
Genau, ist auch bei vielen Serien oder sowas, ich finde, das ist etwas, was auch ein bisschen schwierig ist, ich sage es mal, für jüngere Menschen, mit denen habe ich dann manchmal Mitleid, eher, weil denen wird ein Tempo vorgegeben oder vorgelebt, dass das cool wäre oder dass es so läuft, ja. Also wenn man sich anguckt, dann sieht man in den meisten Serien, dann sind die Darsteller, sehen aus wie vielleicht 20 oder höchstens 23, sind modelmäßig drauf, haben den Megakörper, sind super cool, top geschminkt, machen die wildesten Sachen, sind hochintelligent, haben die ganze, haben das Wissen der ganzen, auch für das Medienwissen und so, um einfach so kleine Späße zu machen über Bücher, Filme, sonstiges und so, kennen sich absolut aus und so weiter und reden so schnell und leben ein solches Tempo vor. Der Witz ist, die Realität ist natürlich ganz anders. Die ganz normalen 20- bis 23-Jährigen sitzen eher sabbernd vor einem und verstehen kein Wort. Aber hier ist es so, weil das dicke 50-jährige Säcke, so wie ich vielleicht geschrieben haben, die das alles kennen und sich dann jetzt in Körper hereindenken, die sie gerne wären. Und das ist halt absurd. Und das Schlimme ist nur für die jungen Menschen, dass man denen das so vorlebt und die denken, sie müssten so sein. Und viele reden dann so schnell, sind so, bewegen sich so, machen das dann so, haben aber gar keinen Inhalt dahinter, weil sie halt kein Auto haben, der ihnen die Texte schreibt, und merken, dass das alles nicht geht und dass sie auch gar keine Milliarden auf dem Konto haben und eben doch auch mal schwitzen oder
unperfekt sind
und unperfekt sind und Pickel kriegen und so. Und das ist halt echt so strange, was einem da heute vorgegeben wird. Das war früher dann doch vielleicht ein wenig entspannter. Es hat nicht so einen Druck bei einem selber aufgebaut.
Ja, ich habe auch gedacht, als ich die, ich habe dann gedacht, was ich früher für Disney-Filme gesehen habe oder so, ja, also irgendwas Vergleichbares, und habe schon das Gefühl gehabt, okay, das war auch schnell, aber es war nicht so. Also ohne Pause.
Ja, die Staccato war früher eben nicht. Ne? Und dann wurde mal ein ruhiges Lied gesungen und man blieb mal länger bei einer Figur und man halt gönnte sich auch mal einen Moment, wo einfach nur so gezeigt wurde, wo die jetzt gerade sind. Oder so in 50ern waren oder in 60ern war einfach mal minutenlange Autofahrten. Das ist ja auch schön. Vieles gab es auch, was unnötig war. Wenn ich heute so manchen Film denke ich, okay, dass ihr jetzt dahin fahrt, aus dem Auto steigt und über die Straße geht und da klingelt und so, ist jetzt für die Handlung nicht wirklich wichtig. Ja. Man hätte auch einfach da einsteigen können.
Aber das ist vielleicht was, wo das Gehirn, wo es mal einsickern kann auch, ne?
Also ja, Ruhe braucht jeder Mensch und braucht und es ist eben auch was leider auch wirklich mit dem Älterwerden zu tun hat, dass man einfach dann manchmal einen kleinen Moment mehr braucht oder nicht mehr so herausfiltern kann, wenn 12 Sachen gleichzeitig passieren. Und das ist einfach eine ganz normale Entwicklung, die auch bei den jungen Leuten von heute passieren wird. Auch ich habe damals nicht gedacht, dass es mir mal so geht, ist aber auch so gekommen und es kommt bei jedem so.
Ich meine, man hat halt die Tendenz dann zu sagen, es wird alles, also die Welt verändert sich und ich bin immer gleich geblieben. Das stimmt natürlich so nicht.
Nee, das stimmt eben.
Aber wie ist denn das so im kreativen Prozess? Also wenn man jetzt sozusagen Schaffender ist, muss man da, bedenken Sie sowas mit oder haben Sie das Gefühl, wenn Sie was schreiben oder was, also sich da anzupassen?
Also natürlich bedenkt man es mit und natürlich passt man sich da in gewisser Weise an, weil man merkt natürlich schon, wenn man dann Produkt fertig sieht oder was macht oder spielt oder so, dass man denkt, oh, das ist jetzt zu lang oder zu langweilig oder sonstiges. Aber ich bin jetzt zum Glück noch nicht gezwungen gewesen, irgendwo auf ein solches Tempo an Gags oder anderen Dingen vorzulegen. Also da habe ich immer ein bisschen die ruhigeren Sachen. Aber selbst bei der Matscheibe, die ich jetzt ja seit diesem Jahr 25 Jahren mache im Fernsehen, haben wir am Anfang quasi nur eine Einstellung gehabt und sind jetzt so, dass wir versuchen, weil es einfach so untypisch wäre, dass wir Schnitte einbauen, dass wir mal zoomen, dass wir bewegen, so gut wie es nur geht, und da Bewegung reinbringen, was für uns sehr, sehr schwierig ist, das so nachzuproduzieren. Aber es ist nötig, weil man ansonsten merkt man plötzlich, es ist wie eine Vollbremsung. Das war in den ersten Jahren eben gar nicht so. Da hatten wir schon ein Problem. Die erste Wackelkamera, als die bei Arabella auftaucht und wir, oh Scheiße, die wackeln immer, da können wir, ne, da war Handkamera, das war plötzlich so, oh, uns wird schwindelig beim Fernsehen. Heute, ja, wie was, also ganz normal, das ist ja, wenn man heute eine alte Arabella-Folge, würde man so sagen, ach, langweilig. Aber damals war das, ne, oh, da kriegt man, da, ich kann gar nicht hingucken und so. Und so ist das natürlich jetzt, wenn man das sieht, heute gibt's kaum noch mal ein ruhig stehendes Kamerabild, in dem nicht gezoomt oder irgendwelche anderen Extras passieren. Und wenn man dann plötzlich eben einfach nur im Standbild dahinter kommt, dann ist das schon, dass man denkt, oh, was ist denn jetzt hier gerade?
Aber das ist ja eigentlich ein Potenzial für auch wieder eine, also manchmal kommen dann Formate Und dann wird davon gesprochen, dass es eine Innovation wäre und dabei besinnen die sich einfach zurück auf bestimmte Dinge. Ne?
Also ja, das meiste ist, um ehrlich zu sein, ist das meiste schon mal da gewesen. Wir können alle das nicht wirklich komplett neu erfinden und irgendwo gab es das immer fast irgendwie schon mal. Wichtig ist immer, was man aus der Idee macht. Also das ist eben, das ist wirklich immer der Punkt. Es ist auch so, wenn man nimmt, es gibt ja gerade in Deutschland so wenig Serien oder Filme oder sonst was, die wirklich eigenständig sind. Aber wenn man dann ein Beispiel nimmt und guckt sich eben The Office und Stromberg an, da muss man sagen, ja, ihr habt da was Eigenes draus gemacht und das ist ganz super geworden. Deswegen ist das in Ordnung. Dann darf man auch eine Adaption machen. Wenn man es aber nur 1:1, wie damals RTL, erinnere ich mich dran, wie sie mal Married with Children, eine schrecklich nette Familie, haben sie 1:1 in Deutsch nachgespielt. Haben nur, das war ganz schlimm, das lief auch zum Glück nur ganz kurz, dann haben sie aber wirklich, haben sie die Bücher genommen, 1:1, haben die genauso inszeniert mit deutschen Schauspielern und haben nur die Automarken und Filmbezüge und ja, sowas auf Deutsch gemacht. Sozusagen,
ja. Ach Gott, und hat er auch mal die Hand in der Hose gehabt.
Ja, aber in Deutsch so nachgespielt, in schlecht, also wirklich so in Laientheater nachgespielt und so. Und das ist halt ganz bitter und das ist dann böse. Aber
ich meine, es gibt ja auch so das Klischees, dass die Deutschen das irgendwie nicht so richtig können. Also würden Sie da zustimmen? Also dass sie einfach Unterhaltung nicht so gut können?
Sie haben ein Problem mit Unterhaltung. Es ist nicht so, dass ich sage, sie können es nicht, aber sie kriegen es viel zu selten wirklich gut und eigenständig hin. Und das liegt aber am wenigsten liegt das, glaube ich, an den kreativen Köpfen, die wir nämlich hätten. Wir hätten Schauspieler, wir hätten Autoren, wir hätten Produzenten, wir hätten eigentlich alles und Regisseure und so weiter. Nur die dürfen nicht, weil hier an Unterhaltung immer ganz komisch rangegangen wurde. Wenn man mal zurückschaut, war es so, nach dem Krieg, der Krieg hat glaube ich, eine große Schuld daran, wie sich hier die Unterhaltung entwickelt hat. Nachdem der Krieg vorbei war, haben die anderen Länder angefangen, auch den Humor als einen Teil der Aufarbeitung zu nehmen. Das heißt, die Engländer, die Amerikaner, die haben sich sehr früh über den Krieg lustig gemacht. Die haben, es gab jede Menge Kriegskomödien, Serien und so weiter, wo die Deutschen lächerlich gemacht wurden, wo alles, der Krieg an sich lächerlich gemacht wurde. Und es gab Stand-up-Comedy, die Leute wurden zum Lachen gebracht. Hier in Deutschland war es, wir haben uns natürlich, wären wir jetzt losgegangen, hätten gesagt, ja, ach, Schwamm drüber, haha, alles lustig. Naja gut, wir hatten ja Schuld dran. Klar, dass da erstmal ein bisschen, dass man da nicht rausgeht und sagt, hey, wir haben eine lustige Hitler-Parodie selber, das war ulkig, den wir euch, ne? Toll, dass wir euch den als Vorlage geschenkt haben. Nee, wir mussten erstmal unsere eigene Schuld aufarbeiten und das Land war kaputt und alle waren fertig und hatten so viel Probleme, dass Humor ganz, ganz hinten stand. Hm. Vor allem aber auch sowas wie eben Stand-up und andere Sachen, die irgendwie waren und eben auch Krieg und ähnliches, sowas gar nicht. Und deswegen entstand bei uns so eine nette Familienunterhaltung. Ne? Also ja. Es war so Heinz Erhardt, der ja. Wirklich ein großer Sprachkünstler und so war, aber trotzdem eben in Familienfilmen, so braven Familienfilmen, war er schon der Außenseiter und der Verrückte. Ja, aber es war trotzdem natürlich sehr spießig. Es war alles ganz... Und wir haben in den 70er, 80er Jahren hatten wir eine Handvoll Komiker. Es gab politisches Kabarett, das war klug, aber nicht lustig. Es gab dann die anderen, das war Blödelei. Ne? Blödelbaden und so albern. Ja. Und jemand wie Otto, Didi, Mai Krüger, Karl Dall, Insterburg und Co. etc., das war alles nicht so, wo die Nase gerümpft. Ja, nicht? Ja, und das war für damals war das anarchisch und das war toll, weil die überhaupt Leute einfach mal nur so zum Lachen gebracht haben. Und es dauerte dann aber eben Ewigkeiten. Also ich meine, als ich in Anfang der 90er zum Radio kam und Frühstücksradio gemacht habe, da gab es keine Comedy im deutschen Fernsehen. Da gab es nichts. Das war die Wüste. Und da sind Leute, wenn man das heute erzählt, dann gucken die einen an, die Jungen, und sagen, du bist bescheuert. Die sind um 9 Uhr früh am Sonntagmorgen aufgestanden. Wir hatten eine Radiosendung von 9 bis 12 am Sonntag. Die letzte Kackzeit, die jeder, wo auch nur, weil da hier das der schlechteste Sendeplatz, da könnte er was machen. Ja. Und wir hatten die erfolgreichste Sendung. Und die jungen Leute sind dafür aufgestanden, weil wir das da angeboten haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ähnlich wie bei der Mattscheibe eigentlich,
ja.
Oder? Also,
ja. Ja, genau. Und dass es sowas mal nicht gab, zu einer heutigen Zeit, wo ein Überangebot von allem herrscht, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Aber so lange hat das gedauert. Und erst quasi eigentlich so kurz vor dem Jahrtausendwechsel, erst kam es so, dass Comedy hier überhaupt als Feld entdeckt wurde und ins Fernsehen kam und so weiter. Das heißt, wir haben einfach einige Jahrzehnte an Humorentwicklung verloren. Und Unterhaltung auch, weil die ganzen Jahre, wenn man mal schaut, noch als wir die öffentlich-rechtlichen Sender nur hatten, also die 70er bis in die 80er noch rein, bevor die privaten kamen, da war alles verbunden mit Bildung. Das heißt, es gab alle Unterhaltungsformate, hatten einen Bildungsauftrag. Ja. Das war immer Abfragen von Schulwissen, über Operetten, über Hauptstädte, über sonst irgendwas, ja, so ganz cool. Und auch immer ganz bieder und ganz ernst. Ja. Und der erste, der richtig Unterhaltung, einfach nur um der Unterhaltung willen brachte, war Rudi Carrell. Und der war hauptsächlich ein Dieb, der hat geklaut, der ist durch die Welt gefahren und hat sich das Beste
angesehen
und gesagt, das bringe ich her. Ja, ja. Das war damals scheißegal, wir waren dankbar, wir haben jedes Diebesgut mit großem Dank aufgenommen, aber daraus hat sich…
Hat auch keiner gemerkt.
Also ich meine, hat auch keiner gemerkt, aber komischerweise hat sich daraus eine Mentalität in den Medien entwickelt, die immer nämlich nur dahin ging wie, was ist denn gerade woanders erfolgreich, das machen wir nach. Und zwar so weitgehend, da nicht nur im Ausland, sondern jetzt eben auch wie, was ist denn auf dem Nachbarsender erfolgreich, dann machen wir das nach. Und so ist eigentlich, wir machen immer nur so in den eigenen Kreisen, eine Sendung bringt was einigermaßen Neues, wenn die nicht gleich abgesetzt wird, dann machen die alle nach, bis es sich so totgelaufen hat, dass keiner mehr sehen kann. Aber in allen anderen Ländern war immer die Ansage zu jeder neuen Staffel oder zu jedem neuen Start im Frühjahr oder im Winter nochmal, bringt was Neues. Mhm. Serien, Filme, Unterhaltungsprogramme. Wir brauchen wieder mindestens zehn neue Sachen, neue Ideen, von denen mit Glück drei oder zwei überleben. Manchmal auch nur einer, manchmal auch keiner, aber immer was Neues. Und bei uns niemals was Neues. Nie was Neues. Zu einem Sender gehen, das Tödlichste, was man machen kann, ist zu einem Sender zu gehen und sagen, ich habe eine ganz neue Idee. Die gab es noch nirgends. Kann man eigentlich gleich zu Hause bleiben, wenn man nicht direkt rausgeschmissen wird. Weil die erste Frage, die immer ist, gibt es was Vergleichbares? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es was im Ausland, was das…
Ist das erfolgreich? Ja, genau.
Sonst nicht. Es gibt kaum noch einen Sender, wo jemand ist, also Tele5 ist wirklich eine der schönen Ausnahmen, wo noch jemand ist, der sagt, hey, das ist ja cool, das klingt ja nach einer super Idee, machen wir die mal. Das gibt's doch nicht. Ist ja geil, machen wir.
Weil die auch gezwungen sind wahrscheinlich, ne? Also weil sie auch was mal ausprobieren müssen. Weil
ja, sind zwei Dinge. Da ist einmal der Chef Kai Blasberg, der eben auch ein kreativer Verrückter ist, in gutem wie in gefährlichem Sinne, der einfach sagt, wenn er irgendwie eine Idee gut findet, ja, na, machen wir doch mal. Und der in gewisser Weise diesen Sender eben, einen Sender hat, der noch Eier in der Hose hat, der einfach sagt, ja, wir versuchen es. Ja, wenn es nicht klappt, gut, aber vielleicht klappt das Nächste. Aber wenn nicht dieser Mut irgendwo existiert, also wenn es keinen Mut gibt, etwas Neues zu probieren, wird nie was Neues entstehen. Und das heißt Stillstand, egal wo. Ob das in der Wirtschaft, im Privatleben oder sonst was, man muss sich immer, immer weiterentwickeln. Im Fernsehen tut man es nicht. Im Fernsehen verweigert man sich der Weiterentwicklung, sondern will den Stillstand und am besten noch den Rückschritt. Wenn man sich heute im Hauptabendprogramm, habe ich letztens mal versehentlich angeschaltet, kam Familie Dr. Kleist in der ARD und ich dachte, ich wäre gerade in dieser Sekunde in einer Zeitmaschine 30 Jahre zurückgeschleudert worden und selbst da hätte ich gesagt, das ist aber altmodisch. Das ist irre.
Mit was hatten die Fernsehsozialisation angefangen? Was waren so das Erste, wo sie gemerkt haben, okay, ich stelle hier gerade ein besonderes, was fest dieses Fernsehen
das fasziniert mir gefällt. Ich bin mit Fernsehen aufgewachsen, es gab nicht viel, was sonst irgendwie zur Unterhaltung existierte und bin erstmal mit den ganzen Serien, die es gab, eigentlich vor allem groß geworden, die mir gefallen haben. Meine erste Farbfernseherinnerung war Bezaubernde Genie, dann Maxwell Smart, Minimax habe ich gesehen, dann Star Trek, Bonanza und sowas alles.
Aber amerikanisches Zeug dann sozusagen, also jetzt nicht mehr, irgendwie die deutsche Weihnachtsserie oder
doch,
sowas.
Doch, das auch. Also sagen wir mal so, alles, was nur irgendwie im Entferntesten nach Unterhaltung aussah, habe ich, glaube ich, damals aufgesogen und geguckt. Und egal was, ich war aber auch früh, weil ich schon als Kind Nachtmensch war und immer lange wach und so habe ich schon sehr früh auch Krimiserien geguckt und anderes und so. Ich habe also alles, was irgendwie war geguckt. Aber und natürlich haben mich die Weihnachtsvierteiler und auch Pippi Langstrumpf und andere Serien genauso auch fasziniert als Kind. Aber ich habe schon früh gesehen, dass irgendwie von den Amerikanern und den Engländern mehr an Fantasie geboten wurde. Obwohl auch in Deutschland man sich damals noch echt einiges getraut hat in den 60ern und 70ern, auch wenn man Raumschiff Orion, andere Sachen so nimmt, was die da gemacht haben, das gibt's heute alles in der Form nicht mehr. Aber trotzdem, das waren so ja die Serienwelten, so bin ich sofort einmal eingetaucht.
Mhm. Hat sie auch so einen Berufswunsch, dann zu sagen, ich will irgendwie ich will sowas auch machen, ich will bei sowas mitspielen, oder?
Ja, ich war davon fasziniert und ich habe natürlich so, dachte, oh, mitspielen wäre natürlich ganz toll. Da bin ich dann aber schnell von weg und dachte, gut, das wird sowieso nichts, weil ich sehe jetzt nicht super aus. Ich war schon früh ein eher dickliches Kind und so, also nicht das, was man jetzt so als Filmschauspieler und als angehenden Superstar sehen würde. Habe ich gedacht, okay, das nicht. Dann war ich aber sehr fasziniert vom Radio. Ich habe auf Kassetten eigene Radiosendungen moderiert und so. Dachte ich, Radio vielleicht, wenn du zu hässlich fürs Fernsehen bist, dann machst du Radio, klar. Aber dann war also auch erst, aber auch Radio. Also sagen wir mal so, alles, was mit Medien zusammenhängt, war zu der Zeit damals utopisch, weil man kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Das bedeutete früher, in den Medien zu sein, bedeutete früher, man kann was, man hat was gelernt. Da waren Profis, ne? Da gab es, heute ist es so wie, ja, wenn du für alle anderen Jobs so blöd bist, geh doch ins Fernsehen, guck doch irgendwie, lass dich doch mal bei Love Island durchbumsen oder geh doch mal zum Bachelor, wenn du da irgendwie, wenn du peinlich genug bist, schaffst du es bis ins Dschungelcamp.
Oder mach einen Instagram-Account.
Oder mach einen Instagram-Account oder mach einen YouTube-Account und zähl täglich deine Follower. Ja. Und so, das gab es halt früher nicht, sondern da war wirklich, da kommen nur die allerbesten ran. Und deswegen war für mich klar, da gehöre ich nicht zu, das wird nix. Dann habe ich irgendwie ganz viel anderes probiert und habe aber irgendwann später gedacht, irgendwie würde ich jetzt trotzdem gern mal verstehen und versuchen. Da habe ich deswegen Publizistik studiert, weil ich dachte, dann kapiere ich vielleicht, wie das überhaupt funktioniert, weil irgendwie, ich habe es nicht verstanden, ne? Ich habe es gar nicht gewusst. Und das hat mich dann ja auch dahin geführt, durch dann praktische Arbeit und dann ging es dahin. Aber es war damals, waren Medien hochgeachtet und das war was ganz, ganz Besonderes. Nicht heute wie heute, wo du den letzten Gammel hinschickst.
Mhm. Aber, also ich meine, es entstand dann ja irgendwann die Mattscheibe, also ich springe jetzt natürlich ein bisschen, und diese Fernsehkritik, also da muss ja auch sowas entstanden sein, wo man auf einmal merkte, also das ist ja auch ganz schön viel Schrott und war das eher eine Aggression oder war das eher, also war das eine Frustration über diesen Mist sozusagen oder war das eher so eine Liebhaberei und ich kann mich daran austoben?
Nee,
oder
es war schon Frust, das war schon echter Frust, also es war so, dass ich immer noch Fernsehen liebte und toll fand. Ich war auch sehr begeistert am Anfang durch den Zuzug der privaten Sender, weil die brachten endlich die Sachen, die uns vorenthalten wurden. Also auch von Serien, die man mochte, egal ob das jetzt Star Trek war oder ich war riesiger Fan von Mit Schirm, Charme und Melone später oder egal welche Serie man nahm. Ne, es wurden ja für Deutschland immer nur ausgewählte Folgen geholt. Das heißt immer nur die man für dem deutschen Publikum zumuten konnte. Also wir wurden bevormundet in jeder Form. Und als endlich dann auch der Rest kam und Serien, die man sich nicht getraut hatte, bei uns zu zeigen, ne, wie Knight Rider oder sowas, so die bescheuerten Sachen, da habe ich echt, oh, wie geil. Und das habe ich alles erstmal dann geguckt und fand das ganz toll. Und dann merkte ich aber auch nach einiger Zeit, ne, also erstens, ich wurde etwas älter und B, ich habe dann sehr viel Schrott gesehen, dass ich merkte, okay, aber so toll ist das alles ja auch nicht. Und die verarschen uns hier ja auch total. Das ist ja auch richtiger Scheiß, den die uns hier vorsetzen. Mhm. Und vor allem, was dann so an eigenen Sachen produziert wurde und so. Und da kam dann so langsam die Wut. Und das, vor allem, es war so eine Zeit der fröhlichen Verblödung damals. Also man war in einem, also 94, als ich mit der Mattscheibe im Fernsehen anfing, war es immer noch, aber vor allem auch in der Radiozeit, also 91 bis 94, 95 so ungefähr, da war jeden Tag, fand man auf einem großen Sender mindestens eine Primetime-Volksmusiksendung. Auch RTL, Sat.1, alle haben das gemacht. Volksmusik und Volksmusik. Von morgens bis abends. Das kann man sich heute ist es so, streichelt so noch so ein Überbleibsel von früher.
Es vermengt sich auch so ein bisschen mit dem Schlager noch und so.
Genau, das und sie versuchen sich immer zu modernisieren und cool zu sein und so. Genau. Selbst Silbereisen hat irgendwann seine alberne Matte abgeschnitten und sowas. Ne? Merkt man ja, oh, da hat sich echt was getan. Aber das war damals eben ganz anders und da merkte man so, wir werden hier eingelullt und so richtig für blöd verkauft. Allerdings auf fröhliche Art, das muss man eben sagen, weil das war so eine Art kreativer Irrsinn. Alle wollten zeigen, wir können was, wir machen was und deswegen gab es unzählige Quizshows, Sendungen, Game-Shows, Spielshows und Talkshows und bla 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 bla, die bekloppt waren, aber dann sage ich nochmal so ein bisschen, aber auch trotzdem mit Liebe an der Wand gefahren, also durch überbordenden Irrsinn. Und dann kurz nach dem Jahrtausendwechsel, als das Geld ausging und plötzlich alle knapp wurden und die großen Konzerne das übernahmen und es nur noch um die Jahresabschlussbilanzen ging, ging dieser ganze kreative Irrsinn weg und man ging eben auf Scripted Reality und auf billig. Und zwar ohne Spaß und ohne Herz und ohne irgendwas. Und dadurch wurde die Erwartungshaltung und auch das Fernsehverhalten wurde runtergedrosselt. Und es führte am Ende dazu, dass die Menschen, die Fernsehen liebten und lieben, eigentlich heute immer die sind, die sagen, ich schaue kein Fernsehen mehr. Ja, ja. Ich sehe nur noch Streaming oder sonst was. Weil man merkte, ihr verarscht uns. Und selbst mit guten Inhalten verarscht ihr uns, weil wenn eine gute Serie anfängt, wird die sowieso nach 3 Folgen abgesetzt. Oder
es begann ja auch mal irgendwann so ein Satz, kam ja immer so, ich habe gar kein Fernsehen mehr.
Ja,
sowas, ne? Also das ist so
das höre ich heute noch so viel. Klar, ja. Und ich nutze meinen Fernseher auch hauptsächlich als Abspielstation, weil ich nur noch selektiv die Sachen raussuche. Aber das Fernsehen hat seine Fans und seine wirklichen, also die wirklich treuen Fans, die es hatte, selbst verjagt. Und das ist eher traurig. Und geblieben sind die, die sie immer schon hatten und die sie auch immer haben werden, nämlich die, die sich entweder was anderes nicht leisten können oder die es nicht interessiert oder die dafür keine Zeit haben. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Es gibt einfach auch eine riesige Menge Menschen, denen ist wirklich egal, was da gerade läuft und wie und so.
Aber doch, sie sind nicht allein. Das ist ja auch so ein.
Aber die,
so ein
die es interessiert und die eigentlich für das Medium gebrannt haben, die hat man vertrieben.
Wie groß waren so in der gesamten Karriere bis jetzt so die Gefahr, selbst Teil von so einer Verblödungsmaschine zu werden? Also gab es öfter, also ich meine, es kommen ja Angebote und alles, man muss ja auswählen und man muss ja auch gucken, zumindest zu Beginn, dass man irgendwie sein Geld verdient und so.
Das ist immer noch, also ich kann mich nicht zur Ruhe setzen und so, weil ich habe zum Glück auch immer, ich habe immer Sachen gemacht, die mir gefallen haben oder die, von denen ich wenigstens geglaubt habe, dass sie mir gefallen. Natürlich nicht immer alles 100%, aber zum allergrößten Teil kann ich total zufrieden zurückblicken und auch heute sagen, also heute, ich arbeite so viel wie nie zuvor, seit ich bei Tele5 bin, es sehen weniger Leute, aber da sind die Fans sehr, sehr treu und die haben Spaß und vor allem ich habe Spaß und wie alle, die daran arbeiten, haben Spaß, weil wir genau das machen, was wir geil finden und was toll ist, was uns Spaß macht. So. Und zwischendurch gab es viele Momente und natürlich auch Momente, wo mal da nichts lief und wo ich gerade nichts Festes hatte und man muss Geld verdienen und man muss irgendwie schauen, wie man sich über Wasser hält. Und dann kommen Angebote und je beschissener beschissener die Sendung, desto mehr kriegte man an Geld angeboten. Also ich hätte mitmachen können bei solchen Sachen wie Promi Schiffe versenken oder Promi Wiesenanstoß oder sowas alles, ja. Und da wurde richtig, richtig viel Geld angeboten.
Also wie schwer war das denn? Also wie schwer ist das in so einem Moment?
Es war nicht so schwer. Es hat mich geärgert und so ein bisschen, dass ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass du für Sachen mit Inhalt, für die du arbeitest, da kämpfst du um jeden Euro und irgendwie um jeden Cent, dass du irgendwie produzieren kannst. Und für blöde Kacke, dass du dich irgendwo hinsetzt und auslachen lässt oder in einem Gummiboot im Schwimmbecken sitzt, bis dich einer abschießt. Dafür kriegst du mehr Geld, also als wenn ich jetzt dafür wirklich arbeite. Ich habe trotzdem aber dann immer die Wahl, also ich habe immer vorgezogen, dann eben länger dafür zu arbeiten, aber ich mache die Sachen, die mir Spaß machen und nichts, wo ich mich schäme. Und ich habe nur sehr wenige Sachen gemacht, wo ich in andere Formate gegangen bin. Dann allerdings, weil ich geglaubt habe oder weil ich gedacht habe, dass die mir Spaß machen und an die, da kann ich mich auch mit arrangieren. Ja. Ansonsten bin ich in die anderen Sachen bin ich nicht gegangen.
Es ist natürlich Erfolgskreativitätsdruck mit dem eigenen Anspruch sozusagen zu verbinden. Wie ist denn das mit der Kreativität? Also spürt man ja auch einen Druck. Also einfach Einfälle zu haben. Das merke ich so. Ich arbeite auch in Medien und merke einfach ich wünsche mir manchmal so einen Job, wo ich einfach was abarbeiten kann.
Ja, habe ich auch nicht oft. Hat man aus Erschöpfung, die auch einfach auch zugegeben, je älter ich werde, desto mehr merke ich einfach körperliche Erschöpfung. Oder dass ich mehr Schlaf brauche oder dass ich einfach nicht 5 Nächte durcharbeite und am nächsten Tag noch 5 Tage drehe und darum. Das merke ich einfach, aber trotzdem, der Kreativitätsdruck war am Anfang größer als heute, weil ich da immer dachte, die Kreativität ist endlich. Also ich habe gedacht, die ist dann bald ausgeschöpft. Ich habe so, als ich anfing mit Mattscheibe als Serie oder also erst im Radio, ne, und dann Fernsehen oder Kolumne bei TV Spielfilm und so, da habe ich wirklich jedes Mal gedacht, Gott, hoffentlich war das nicht mein letzter. Das nächste Mal fällt mir doch bestimmt nichts ein. Ich werde das nächste Mal kein Thema finden. Was soll ich denn noch machen? Ja gut, die Kolumne habe ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren und da ist auch jedes Mal, ich muss wieder ein Thema finden, was ich möglichst noch nicht hatte. Und ich weiß nur inzwischen, irgendwie klappt's. Irgendwie klappt's. Es dauert manchmal länger, manchmal ist es da, manchmal flutscht es, manchmal schreibe ich den Text in eins runter, manchmal sitze ich den ganzen Tag dran.
Also keine Panik mehr sozusagen.
Nein, aber ich habe keine Panik mehr. Ich weiß, es wird schon klappen. Ich weiß, nur irgendwas fällt mir schon noch ein. Manchmal dauert es länger, da hast du vielleicht mal einen Tag, da sitzt du und sabberst vor dir hin und schreibst fast gar nichts, bist verzweifelt, aber dafür wird es dann, am nächsten Tag geht es dann doppelt so schnell und du holst das wieder ein. Und es hat bisher toi 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 immer geklappt und im Gegenteil, dadurch, wenn man da etwas entspannter rangeht, dann läuft es besser. Also dann merkt man, wenn man sich so ein bisschen fallen lässt und sagt, jetzt mal gucken, was kommt, dann es kommt schon was, wenn man aufnahmebereit ist und wenn man das ja auch mit der Zeit so ein bisschen für sich gelernt hat. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr die Angst. Aber die ersten Jahre hatte ich viel, viel Angst und Panik. Ich einfach dachte, ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann. Im Moment habe ich eher so, dass ich denke, scheiße, wie lange schaffe ich es noch körperlich jetzt wirklich, vor allem wenn ich mir anschaue, was ja auch einfach eine schlimme Erfahrung ist, wie viele Leute um einen rum plötzlich einfach umkippen und tot sind. Also wo ich so denke, das kann nicht wahr sein. Ihr gerade hier und so und ich bin noch da. Jetzt muss ich aber aufpassen. Im Moment weiß ich nur, ich habe noch so viele Ideen, die ich gerne machen möchte, dass ich immer nur denke, oh, hoffentlich schaffe ich davon noch viel.
Sagen Sie dann mehr Nein zu Sachen wie jetzt, also heute zum Beispiel, und wie viele Interviews machen Sie denn heute?
Na, heute habe ich den ganzen Tag Interviews, das gehört aber dann dazu, weil das ist fest, ich mache aber, ja, aber zum Beispiel, dass ich jetzt so freiwillig einfach zwischendurch als Gast in irgendeine Sendung gehe oder da einen Gastauftritt mache oder sowas, das sage ich fast alles, also wirklich inzwischen ab, weil da bin ich glücklicher, einen freien Abend zu Hause zu haben oder mir doppelt so viel Zeit für eine Arbeit nehmen zu können und ne, mal eine Stunde Freizeit einschieben zu können. Früher war es auch eher so Panik wie, oh, die wollen dich haben, dann musst du da ja auch hin. Wer weiß, ne, so, was ja heute gerade bei den ganzen Medienleuten, die ja, ne, oh, jeder alles Klick, mitnehmen. Jedes Ding, ich muss ja alles mitnehmen und jeder Daumen hoch ist wichtig und einer runter ist eine Katastrophe. Alles Bullshit, das ist wirklich alles scheißegal. Und das merkt man irgendwann. Ich bin heute froh, dass ich in der Situation bin, wo ich sage, nee, ich muss das nicht. Ich gehe auch auf eine große Veranstaltung, nur wenn ich da wirklich Lust drauf habe und sonst lasse ich es. Ich muss
ja, aber weil das Fundament natürlich der ganzen Bekanntheit auch so die Arbeit selbst ist, ja. Also gerade heute ist es ja eher so, was, wo erscheint man? Also man
und hält deswegen einfach bin ich so glücklich, das muss ich echt sagen, ich bin so dankbar und glücklich. Ich habe von unten als Praktikant angefangen, habe mich hochgearbeitet, habe alles gemacht und habe die Leute durch das überzeugt, was ich gemacht habe und nicht, weil ich so sexy war oder so cool oder so toll aussah. Im Gegenteil, sie haben mich trotz meines Aussehens und trotz meiner Figur und so habe ich es so lange schon geschafft und das ist echt, finde ich, ein viel, viel schöneres Gefühl und heute eben auch sagen zu können, na, jetzt mache ich nur noch das, worauf ich so wirklich Lust habe und ich habe noch so viele Sachen, die ich gerne machen würde, also ich glaube auch nicht dran, dass ich jetzt Langeweile habe und selbst wenn ich jetzt irgendwie Fernsehen nehme, dann könnte ich mich mal hinsetzen, ein Buch schreiben oder irgendwas, also ne, solange man noch Ideen hat und Spaß dran hat und das habe ich immer noch, ist das alles gut. Wenn man anfängt dann wirklich, also in Burnout aus Frust und kein Bock mehr und man macht Dinge, die einen selber quälen, das ist schlimm. Und das hat, da habe ich heute auch viel mehr Verständnis für, wenn ich so die armen gescheiterten Existenzen mir anschaue.
Wenn man nur auf diese Kritik, die ja dann früh reinkam, also eben das Verarschen von Leuten oder was auch immer, ist das, wie ist das denn, war das nicht auch, also ich merke das so bei uns selbst, wir sind jetzt im Podcast, das ist irgendwie so ein vermeintlich neues Medium und ich merke, dass da Kritik eigentlich nicht stattfindet, vor allen Dingen untereinander.
Ja.
Also es ist irgendwie so eine Art Tabu, es gibt ja auch diesen Begriff der Kollegenschelte und
solche Sachen.
Ja? Und das ist ja eigentlich, das geht ja irgendwie eigentlich nicht. Und das ist ja ein totaler Tabubruch, dann auch wirklich mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist scheiße, auch handfest sozusagen.
Das war es vor allem damals, total.
Ja, das glaube ich. Total. Also was für Konsequenzen? Hatten Sie keine Angst davor, vor den Konsequenzen? Ja. Die Leute gewarnt oder?
Nee, komischerweise, ich weiß nicht, ich bin eigentlich sonst nicht so der mutige Typ, aber irgendwie war mir das egal, weil ich es selber so lustig fand und weil ich selber so einen Spaß dran hatte. Mhm. Aber da, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, nur es war zu der Zeit damals, war es wirklich so. Und es ist ja auch noch ein Grund, warum, sagen wir mal, selbst die Öffentlich-Rechtlichen sich heute noch nicht so richtig rantrauen, weil ich sag mal, eigentlich wäre die Mattscheibe 100% ein Format dafür, aber weil ich da doch ziemlich hart eben auch gegen viele von ihnen selber vorgehe und weil ich auch sprachlich hart an der Grenze bin und Sachen sage und Worte benutze, wo man da immer noch in Schockstarre verfällt, traut sich da keiner ran. Und das war damals, waren es zwei Dinge. Das erste war eine eher, wie man damals sagte, vulgäre Sprache, was eigentlich nicht wirklich stimmt, weil ich komme ja aus der Germanistik und habe mich auch an der Germanistik zum Teil ja rächen wollen, indem ich dann eben versucht habe, wie kannst du denn indem du ein gutes Deutsch und dich gepflegt und gewählt ausdrückst und dann aber immer mal so einen Kraftausdruck da reinschiebst und neue Worte erfindest, so einen kleinen Schock machen, also die Sprache so ein bisschen aufrütteln. Das ist was damals überhaupt nicht üblich war und was schockiert hat. Und das zweite war Medienkritik in den Medien, das gab's gar nicht. Es gab von die Zeitung durfte, also in der Zeitung durfte man sich über Fernsehen auslassen und im Radio vielleicht nochmal ein bisschen oder so, aber gar nicht, also sonst ging sowas gar nicht. Und dass man wirklich die O-Töne, dass man es auf witzige Weise macht und dass man dann Sachen sagt, die ja theoretisch beleidigend sein könnten, ne? Also wenn man sie nicht mit Humor nimmt, sondern wenn man sie ernst nimmt. Ja. Das war für damals, war das total schockierend. Und das war auch, also immer, es ging immer nur darum, darf man das, geht das?
Mhm. Puh, und die Kollegen haben dann reagiert. Also ich meine,
es gibt die meisten haben schlecht reagiert damals. Am Anfang haben die meisten schlecht reagiert, also entweder gar nicht, haben es natürlich auch nicht so mitbekommen, weil es eben war ja dann eben nur wirklich regionales Radio oder eben dann Premiere, kleiner unverschlüsselter Teil im Sender, den aber nicht jeder immer zuguckt. Aber trotzdem, als sie es mitbekamen, gerade die Leute aus dem Bereich Schlager, Volksmusik und so, waren nur sehr wenige, die Humor zeigten. Und das kam erst später, also durch die ersten, die es zeigten, dass es geht, wie zum Beispiel Achim Menzel, der das beste Beispiel war. Da haben dann einige schon gemerkt, ja, einige waren es auch, die hatten auch Humor und die waren, Ulla Kock am Brink und ähnlich, gehörten so zu denen, die schon früh über sich selber lachen konnten. Und dann später, das änderte sich dann eigentlich nach Raab. Also als ich mit der Mattscheibe aufhörte, damals bei Premiere kam Raab und nachdem der dadurch, dass es ja auch ein großer Sender war und da so einen großen Erfolg hatte, und plötzlich die Leute merkten, hey, wenn ich da mitmache, also wenn ich da hingehe und mitmache,
kriege ich einen
Popularitätsschub. Wie verrückt. Ja. Da haben plötzlich alle mitgemacht, auch wenn sie es gar nicht lustig fanden und gar nicht verstanden haben, was der Witz war oder so, sondern aber sie haben alle dann angefangen mitzumachen. Und dadurch hat sich das geändert. Und heute ist es deswegen bei weitem natürlich nicht mehr so schockierend. Ja. Aber in den 90ern, also bis 2000, war das totales Tabu.
Gab es da Begegnungen, die tatsächlich unangenehm waren? Also sind es da irgendeinem
Kollegen? Ich weiß, also zum Beispiel Judith und Mel, das Heimatduo aus Niedersachsen, die hatte ich öfter in der Mattscheibe und immer, wenn ich sie hatte, habe am nächsten Tag bei Premiere das Telefon Sturm geklingelt, dann war es Mel persönlich und hat irgendwen zusammengeschissen. Das waren meistens, ich war da ja gar nicht, weil ich war ja nur immer kurz zum Produzieren da gewesen, waren dann immer irgendwelche armen Praktikanten oder sonst was. Und ja, ich weiß, dass sich da viel und sehr böse angeguckt wurde und da wollte man einen Bericht von der Volksmusik sehen, da wollte man mich nicht reinlassen und so weiter. Aber das war so, wie gesagt, da am Anfang. Aber da war es ja noch nicht so, dass jeder einen überall irgendwie erkannt hat. Ich merkte es dann oft so auf dem roten Teppich oder so, wenn ich dann auch mal zu Veranstaltungen ging, dass die einen haben mich gemieden und andere kamen und haben mich in den Arm genommen und sich kaputt gelacht und auch so die ersten Opfer, die dann so kamen und sagen, ey, das war ja super. Da habe ich auch Hoffnung wieder empfunden, weil ich dachte, es ist ja gar nicht alles so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich bin ja am Anfang auch als Laie daran gegangen und das heißt, ich habe noch nicht so verstanden, wie die Mechanismen dahinter
funktionieren. Noch nicht so weit gedacht wahrscheinlich.
Nee, sondern einfach nur, das ist scheiße, das sage ich. Ja. Und später war es so wie, das ist scheiße, ich verstehe jetzt aber auch warum und Schuld hat vielleicht gar nicht der hier jetzt ist, sondern da ist woanders, muss ich eigentlich den Finger drauflegen. Das macht es dann oft komplizierter und weniger auf 12, weil man dann einfach dazulernt und weil man dann irgendwie so dahinter schaut und das dann irgendwie auch zeigen will. Aber am Anfang war das natürlich, war es noch komplett anders. Heute
Aber hatten Sie so ein bisschen Angst, auch so Veranstaltungen zu gehen? Haben Sie so ein Harmoniebedürfnis auch eigentlich da? Ich meine, man ist neu in so einer Landschaft.
Ich bin sowieso ein ganz harmonischer Mensch und ich möchte nicht Leute anpöbeln. Vor allem möchte ich sie nicht grundlos anpöbeln.
Ja.
Und habe mir immer Mühe gegeben, Sachen zu suchen, wo ich wirklich dazu stehe, dass ich da was zu mache. Und wenn ich das nicht, sonst habe ich es gelassen.
Weil die Sache an sich auch irgendwie schon lustig ist, oder? Also gerade bei Menzel hätte man
Genau. Ja. Und als ich den dann kannte, war der Humor auch ein ganz anderer. Also da haben wir dann gemeinsam wirklich gelacht. Und er war einer, der ja wirklich jeden Scheiß mitgemacht hat. Und dann habe ich ihm auch jede Chance gegeben, sich an mir zu rächen. Er durfte ja auch mit mir dann alles machen. Und das war toll. Nur das hat am Anfang gar nicht jeder verstanden.
Mhm.
Und da hat man eben gesehen, was wirklich Coolness bedeutet. Achim war cool. Der war cooler als die meisten, die heute so denken, ich pose, also bin ich. Eine Coolness ist nicht eine Behauptung, das ist eine Haltung. Und er war cool.
Das ist eine Gelassenheit eigentlich. Das ist wirklich das Wort eigentlich.
Das ist Gelassenheit, das ist wirklich dahinter. Und das war er. Und das hatte er mit aus jeder Pore einfach nur gelebt. Und das ist echt super.
Müssen Sie sich, also wird man milder? Also muss man sich mehr zur Bissigkeit zwingen manchmal heute?
Manchmal
oder? Ja.
Manchmal nein. Also es ist so, ich würde, manchmal merke ich so Punkte oder denke so, oh, da war ich aber früher, da habe ich aber was Hartes oder so gesagt. Mhm. Dann gucke ich wieder Sachen und denke, hey, so bissig warst du da ja auch gar nicht. Also da denke ich, da sage ich heute aber manchmal härtere Sachen. Das kommt wirklich ganz drauf an. Eine Altersmilde ist vielleicht so ein bisschen, sagen wir es so, ich bin milder geworden, dass ich in gewissen Punkten Verständnis habe und manchmal auch Mitleid. Also bei manchen Menschen, ich sehe jetzt eher so dahinter und sehe so, ist der jetzt wirklich, macht der das jetzt gerade aus Kalkül? Ist der doof? Ist der doof, aber nett? Und ich weiß immer mehr nette Menschen und einen guten Charakter zu schätzen. Mhm. Und wenn jemand einfach nur ein bisschen dusselig ist, aber es gut meint, dann haue ich da nicht so drauf, wie jetzt bei jemandem, wo ich denke, du machst das nur, um gerade hier berühmt zu werden und findest dich so geil und bist eigentlich so ein armer Wurm und so ein Arschloch irgendwie, dann gehe ich auch gnadenlos wieder genauso davor. Aber man sammelt halt Erfahrungen und man geht da einfach dann mit allem, mit dem, was man sieht, einfach anders um.
Ich meine, es ist ja auch so, wenn man, glaube ich, einfach Jahrzehnte irgendwie so in Medien stattfindet, dann gibt es ja auch kaum noch eine Alternative irgendwann, oder? Und ich glaube, dass dann halt auch Menschen gezwungen werden, bei irgendwelchen Sachen manchmal mitzumachen, die so vielleicht irgendwie gar nicht so toll werden. Also ich meine, es gibt ja so diese tragischen Fälle, wo man schon hinguckt und denkt so, oh je, mal sehen, hoffentlich ist es kein schlimmes Ende oder so.
Also man, egal, welches Promi-Format man nimmt, da hat man ja immer die Mischung aus irgendwie noch so alter Star, der mal irgendwie einer war und jetzt so aus letzter Verzweiflung dahin geht und dann Leute, die dadurch berühmt werden müssen und inzwischen ist es immer mehr eine incestuöse, selbstgerührte Ursuppe, die da entsteht, weil jetzt reicht halt Platz 7 beim Bachelor als Dritter rausgeflogen oder als Vierter da oder ich habe mich bei Love Island vor der Nachtsichtkamera durchbumsen lassen. Das reicht ja, um heute ins Dschungelcamp oder zu Promi Big Brother zu kommen. Aber die anderen sind ja welche, die wirklich darunter leiden und ich sag mal ehrlich, die ganzen tragischen Fälle, die es gab, ein Rex Gildo zum Beispiel, der sich irgendwann aus dem Fenster gestürzt hat, ich kann es komplett verstehen und da habe ich auch echt, das tut mir leid, also das tut mir wirklich leid, weil das ist ein ganz trauriges Schicksal, egal wie, aber man kann sich das, glaube ich, ist einfach schlecht vorzustellen, wenn man eben eine kurze Zeit so gehypt wird. Das ist aber, das Schlimme ist ja, wir machen das heute genauso, also wenn man sich DSDS oder Germany's Next Topmodel anguckt, beides Formate, wo sie zum Teil Kinder reinlassen, also 14, 16-Jährige, die ganz kurz mal an der Nase durch den Ring führt und das heißt, die dürfen dann mal, die machen dann eine kleine Tour mit und Autogrammstunde und da sind plötzlich Tausende, die einen anschreien und man muss sich nochmal zurückversetzen. Das ist in einer Zeit, wo man gerade die Pubertät durchlebt und man sucht, sich selbst zu finden und man hat meistens Probleme mit sich selber, ist zu schüchtern und so weiter, dann plötzlich wird man zu einem Superstar, man denkt, guck mal, es reicht, dass ich irgendwo aus der Tür trete und alle schreien und fallen in Ohnmacht und so weiter und von einem Tag auf den anderen ist das weg, weil dann ist man rausgewählt und nur einer überlebt und selbst der ist gleich wieder vergessen. Was da mit der Psyche gemacht wird, und da gibt es keine wirklich psychologische Betreuung, also ist alles Mumpitz, was da geschieht, das ist ganz bitter. Mhm. Und oder jetzt, wenn man dann einen Fall wie Kübelböck nimmt, das ist ein ganz, ganz trauriger Fall, der aber zeigt, was da passiert. Das ist jemand, der braucht Hilfe, da gibt es ganz viele, Und man lässt sie aber ins offene Messer laufen. Mhm. Und ja, auch ich habe Witze über ihn gemacht, weil er eine Medienfigur war. Und weil man natürlich auch davon ausgeht, dass man, dass jeder damit irgendwie umgehen kann. Aber wie sehr manche dann irgendwann daran zerbrechen, weil ihnen keiner hilft und weil sie da nicht mit sich im Reinen sind, warum sie an einem Tag von allen geliebt und am nächsten plötzlich ausgelacht werden. Das ist furchtbar und das ist ganz schlimm. Da ist auch niemand vorgefeit. Deswegen ist es aber auch Quatsch zu sagen, ja, du machst es doch auch, du darfst doch keine Witze mehr machen. Nein, das nicht. Wir dürfen Witze machen, wir dürfen auch alles. Aber man muss sich mehr um die Menschen Gedanken machen. Mhm. Das ist allerdings nicht die Aufgabe des Satirikers. Der muss Satire machen über Dinge, die irgendwie bescheuert sind. Aber das ist die Aufgabe derer, die mit den Menschen die Showformate machen und die mit ihnen Geld verdienen und die nämlich sie da kurz benutzen. Mhm. Das tue ich in der Form nicht.
Ja, aber ist die Frustration, also die ernste Frustration über das, was im Fernsehen passiert, eigentlich stärker geworden, oder? Also es ist nicht mehr so lustig. So, es ist nicht
nee, das ist echte Wut. Das ist auch echte Wut und auch über gewisse Dinge, da kann man auch eigentlich gar nicht mehr drüber lachen, weil man muss immer eins sehen, es war auch früher schon so, Fernsehen und Film wird immer unterschätzt, aber es ist in Wirklichkeit das Fenster zur Realität für die meisten Menschen. Der Großteil der Menschen, der einfach arbeitet und so ist, ist nicht die ganze Zeit in der Welt unterwegs und ist kein Globetrotter, der mal hier, mal da ist und sich in den reichsten, tollsten Plätzen oder so aufhält oder so, sondern meistens in einem ziemlich klein definierten Umfeld. Und alles, was passiert im Ausland, in der Politik, in der Welt, wie Menschen miteinander umgehen, kriegt man durchs Fernsehen mit. Und wenn man irgendwann, also früher war es eben einerseits Nachrichten und reale Geschichten und das zweite waren Fantasieprogramme und das waren welche, die einem etwas Schöneres zeigten. Also das heißt, ich habe
Eskapismus eigentlich.
Genau, das war immer mein Fluchtort. Ja. Also ich habe mich immer mit der Fantasie dahin geträumt. Egal, ob es eine Komödie war oder ein Musical oder ein Western oder so. Ich wollte auf der Ponderosa leben. Ich hätte gerne als Praktikant auf dem Raumschiff Enterprise angefangen. Alles
also das. Inspirierend eigentlich.
Es war inspirierend. Auch, ja. Ne? Und man kriegt da auch immer noch so ein bisschen, manchmal etwas zu heftig, den kleinen moralischen Zeigefinger wählend mit, weil es hatte immer einen, sollte man immer was lernen daraus, aber was Positives. Ne? So. Und heute, wenn man das immer guckt, was so an Scripted Reality und so den ganzen Tag gemacht wird, das ist erstens mal, hat das nichts mit irgendeiner Form von Kunstwerk oder so zu tun. Das wird nicht von Menschen gemacht, die es gerne machen. Da ist kein Herz, kein Spaß, keine Freude dahinter. Das machen Menschen, die ihre eigenen Kinder das nicht gucken lassen würden, die ohne Sachverstand einfach nur echte Scheiße produzieren und da nur weil es Geld gibt, was wenig kostet. Und man kriegt Dinge mit im Fernsehen. Heute ist es so, nichts mehr, wo man hinfliehen möchte. Man möchte davon wegfliehen. Man denkt nur, um Gottes Willen ist das furchtbar. Diese Menschen möchte ich nie kennenlernen. Mhm. Und es wird so eine Art Häme-Fernsehen, dass man so sagt wie, okay, ich bin vielleicht auch unfähig, dick, arbeitslos und kriege nichts auf Reihe und kann nicht richtig sprechen, aber so scheiße bin ich noch nicht.
Ich kann nur nach unten treten, ne? Sozusagen.
Genau, aber so doof bin ich nicht. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Art, vor allem, weil wenn man das die ganze Zeit vorgebetet bekommt und die ganze Zeit das sieht, also im Unterbewusstsein, ja, nimmt man auf, so also ist die Welt da draußen. Und das heißt, A, man nähert sich dieser an oder man denkt auch, ja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich mal scheiße bin und wenn ich nicht richtig sprechen kann oder so, weil wenn man nur noch Leute sieht, die sich anpöbeln und anschreien, die nicht mehr reden können, die dämlichsten Sachen machen und den ganzen Tag nur noch mit Leuten, ich sehe das ja wirklich Nachmittagsprogramm, was dann in so kranker Fiktion davon handelt, dass sich Leute gegenseitig in den Supermarkt kacken oder dass der Amtsrichter Gassmann sich in seiner Freizeit den Pimmel fotografieren lässt von notgeilen Hausfrauen, den er in Hotdogbrötchen legt. Das ist Nachmittagsprogramm. Das habe ich mir nicht ausgedacht. sondern es ist reales Programm. Und da denke ich, das kann nicht sein.
Es klingt lustig, aber ist es eigentlich
nicht. Es ist im Grunde ganz traurig. Und ich habe schon so viel mehrfach erlebt, wie die Fiktion überholt wurde. Ein Beispiel, in der ersten Bachelor-Staffel habe ich eine Figur gespielt, die ich Dick Linde nannte und die kommt und stellt sich im Bachelor vor und jeder brachte ein Geschenk mit, das habe ich von dem. Und dann hatte ich, Dick Linde bringt ihm eine Liebeswurst mit und sagt, ihr Hobby ist Poesie und Schlachten und sie hat diese Wurst, das Schwein hat sie selber geschlachtet und an ihn gedacht und hat ihm die mitgebracht und so. Wenige Jahre später kommt exakt diese Szene beim echten Bachelor mit Melanie Müller, die inzwischen ja auch bekannt geworden ist, die wirklich sich vor ihn stellt und sagt, sie schlachtet gerne und hat ihm eine Wurst selber mitgebracht. Und ich saß da und dachte, das kann nicht sein, ihr kopiert und ernsthaft. Und dann haben wir diese Szene natürlich auch genommen und haben Dick Linde zurückgeholt, die sich natürlich beschwert, dass sie ja einfach, aber das ist inzwischen so häufig passiert, dass ich wirklich Sachen, die ich als Parodie geschrieben habe oder beim Frühstücksradio, haben wir sowas wie Scripted Reality auch, also die haben mit Sicherheit ganz viele unserer alten Sketche genommen und daraus dann Scripted Reality Folgen gemacht. Mhm. Und das wird uns heute aber als ernsthaft verkauft. Und das ist eine langsame, schleichende Degeneration im Kopf und in der Gesellschaft, die einem wirklich Angst machen kann und die einen auch echt ärgerlich machen kann. Ja. Und deswegen weiß ich aber auch andere Sachen zu schätzen und feiere die auch eben genau dementsprechend, weil das ist echt schlimm, wenn das so weitergeht, dann wir schrauben selber unseren Verstand immer weiter runter und machen uns selber das Leben irgendwann zur Hölle.
Naja, ich meine, mittlerweile wandern die Sachen dann auch wahrscheinlich ab, ne, auf Streaming-Plattformen oder, also ich meine, man muss mittlerweile eigentlich Geld bezahlen dafür, dass man irgendwie keinen Schrott bekommt.
Aber man sieht,
und das ist natürlich eine schwierige, also für die Gesellschaft ja auch schwierig.
Für die Gesellschaft schwierig und für die Fernsehmacher schwierig. Jetzt haben sie es zum ersten Mal gemerkt und das war der erste große Schock, was ja dazu führte, dass der Ebeling mal die Wahrheit versehentlich gesagt hat, damals der ProSieben-Chef, der dann in der öffentlichen Konferenz sagte, ja, unsere Zuschauer sind nun mal ein bisschen, also kurz gesagt, ein bisschen dümmer und dicker und sitzen ja den ganzen Tag im Fernsehen und die so, ja, aber wo die Wahrheit gesagt wurde, nämlich das Fernsehen ist eben heute nur noch für die, die es sich eben nicht anders leisten können oder wollen und die anderen, die wandern ab und die und das, was immer behauptet wurde von den Fernsehmachern, von den Privaten vor allem, aber auch dann von öffentlich-rechtlichen, nämlich das Publikum ist halt zu dumm, die können das halt nicht, die verstehen das halt nicht, hat sich gezeigt, nein, ihr Vollidioten, im Gegenteil, die lechzen nach komplexen Geschichten, nach großen Erzählungen, nach einer Anforderung, dass sie nicht unterfordert werden beim Gucken, sondern ruhig mal überfordert. Daran haben sie Spaß, aber nicht, wenn man sie verarscht und wenn man das irgendwie vor die Füße göbelt und dann irgendwie Werbung reindonnert nach der dritten Folge, das Ding absetzt, die in der falschen Reihenfolge zeigt, bla 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 bla, was man alles machen kann, um einem den Genuss von irgendetwas gut gemachtem versauen zu können. Und das hat das Fernsehen alles abgehakt. Hm. Ne? Und das ist irgendwie so, da muss man sagen, ja, jetzt kriegt ihr die Quittung.
Ja, weil es jetzt auch Alternativen gibt.
Jetzt, ne? Also und ihr seht, die Alternativen werden genommen. Und jetzt, wo sie da sind, vor 10 Jahren waren sie ja noch nicht da, haben alle nur drüber geredet, über Streaming und so weiter, ne? Aber es gab es halt noch nicht. Jetzt ist es da, jetzt sehen sie Mist und jetzt fangen sie an, einziges Hoffnungszeichen im Moment, Co-Produktionen zu machen, ne? Dass die ARD und ZDF Neo und Sky und so weiter, die kommen jetzt alle und sagen, ja gut, machen wir was und wir denken langfristig und haben damit dann langfristig mehr Erfolg, weil das viel länger hält und wir es öfter zeigen können als jetzt irgendeinen anderen Schrott. Da brauchte man lange zu und ich hoffe, dass das so langsam weitergeht, bevor sich jetzt auch die ganzen Streamingdienste auch irgendwann selber kannibalisieren und dass da vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Im Moment ist das die
Einzige. Das Kopieren fängt schon an, finde ich. Also wenn man jetzt Netflix anguckt, da kommen jeden Tag so 10 Serien und man
kommt auch jetzt und fängt auch leider schon an, dass viel Schlechtes kommt und dass am Anfang dachte, wow, eine Serie, die hier läuft, hat ein Qualitätssiegel.
Ja. Jetzt sind sie nur noch so verpackt. Also das ist so derselbe Look und man merkt so, genau.
Und es ist nicht mehr, es hält nicht alles das, was immer einem versprochen wird. Und auch das wird gefährlich, auch da wird sich viel entwickeln und da wird sich auch nicht alles nur zum Besten entwickeln. Aber im Moment ist es wenigstens etwas, was mir wieder ein bisschen Veränderung erzwungen hat und ein bisschen Hoffnung in das ganze Mediengefüge bringt.
Ja. Gab es zwischenzeitlich eigentlich irgendwann mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, ich will jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr mit Medien mal zu tun haben? Ich kenne es manchmal so, ich möchte jetzt vielleicht einfach mal nur noch Tische bauen oder sowas.
Da ich handwerklich nicht begabt bin, wurde ich da zum Glück nicht, aber nein, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht, weil dadurch, dass ich ja wirklich auch in allen Ecken was gemacht habe, das ist ja auch sowas, was ich immer wieder mich so freut, weil den einen Tag mache ich Mattscheibe, dann mache ich Schläferz, dann mache ich ein Hörbuch, dann mache ich ein Hörspiel, dann mache ich ein Synchro, dann mache ich dies und das ist echt toll, dadurch wird es mir selber nicht langweilig. Als ich damals die Mattscheibe so viel gemacht habe bei Premiere, ne, und da 99 oder so Ende war, da war das einzige Mal, dass ich dachte, ich höre damit auf und jetzt reicht's mir. Aber das hat nur ein halbes Jahr oder so gehalten und dann habe ich schon wieder neue Sachen gesehen und gedacht, ach scheiße, jetzt möchte ich doch aufspringen und wieder was machen.
Weil es war eher die Redundanz.
Es war einfach zu viel. Und das ist jetzt so, also dadurch, dass ich jetzt eben, wie gesagt, mit mich selber immer wieder überrasche und wieder was anderes mache, kann ich nicht sagen. Also im Moment gibt es noch so viele Facetten. Und allein jetzt, also wie gesagt, ich habe noch keinen richtigen Roman geschrieben. Ich hätte noch Lust, mal eine Fernsehserie zu machen. Ich habe Filmideen und sowas mal in die Richtung. Und im Moment bin ich mit Mattscheibe und vor allem aber auch mit Schläferz so glücklich, weil ich da meine ganze Liebe zum Film ausleben kann mit Peter Rütten, auch wenn es anhand von schlechten Filmen passiert. Aber es macht eine solche Freude, da kann ich mir im Moment gar nicht mehr wünschen eigentlich.
Letzte Frage, wenn man so sich im Fernsehbereich bewegt, so lange, und das war immer so ein Elfenbeinturm und jetzt kommt dieses Internet, ja. Gibt es da die Idee auch einfach mal zu sagen, so, ich bin jetzt mal total selbstbestimmt irgendwann und sage, mach mich mal frei von diesen Anstalten, von diesen riesen Organismen, die dahinter stehen und sage, ich mache jetzt was ganz Kleines?
Jein, sagen wir es mal so, die Idee oder der Grundgedanke hinter dem Internet fand ich eigentlich immer toll, also nämlich, dass man schnell irgendwie was machen kann. Ich habe es ja auch versucht und mal einen kleinen Studio im Keller gehabt und so weiter. Das ist auch noch, ist jetzt nicht mehr in der Form, ist jetzt abgebaut, ist aber immer noch da, um was Kleineres da zu machen. Weil sich gezeigt hat, was ein bisschen schwierig ist, wenn man vom Fernsehen kommt und auch mit Leuten zusammenarbeitet, die vom Fernsehen gekommen sind, die werden irgendwie fast immer denken wie im Fernsehen. Das heißt, man scheitert dann immer an den, dass man denkt, man muss es zu gut machen. Und am Ende ist man deswegen nicht schnell genug und nicht spontan genug und es funktioniert dann nicht. Und so sind eigentlich immer alle Versuche, die ich da mal hatte, dran gescheitert. Das Zweite ist, ich habe gar nicht mehr den Drang, immerzu andauernd überall präsent zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt mal mir sage, aus Spaß twitter ich mal die ersten Tage beim Dschungelcamp mit, weil ich gucke das selber und wenn mir was Lustiges einfällt, mache ich das, ohne dass mich einer bezahlt, einfach nur aus Bock. So, dann merke ich das. Ich bin dann aber auch froh, wenn ich sage, oh, jetzt heute gehen wir aber lieber raus und heute mache ich mir lieber einen schönen Abend und heute habe ich was anderes vor. Ist auch schön. So, und das heißt, ich freue mich jetzt momentan auch über jeden kleinen Moment an Freizeit und habe nicht mehr den Drang, dass ich immer denke, jetzt müsste ich was aufnehmen. Und deswegen brauche ich das eigentlich nicht mehr, obwohl ich das immer noch spannend finde und denke, oh ja, eigentlich hätte ich dazu auch Lust. Aber
die Praxis ist dann doch ein bisschen zu mühsam.
Ich habe zu viel zu tun, ich habe zu viel andere Sachen. Und wäre ich jetzt 10, 20 oder sagen wir mal 20, 30 Jahre jünger und wäre da so am Anfang gewesen, weil ich weiß, dass ich genau das im Radio gemacht habe, da habe ich alles, was ich nur machen konnte, habe Tag und Nacht geschrieben, einfach weil es so einen Spaß macht.
Also eine Mattscheibe wäre auch ein YouTube-Format.
Ja, natürlich, also ja klar, heute könnte man das alles machen. Damals war es einfach, boah, das ging ja gar nicht. Ne? Aber was heute möglich ist und so, ich hätte heute auch gelernt, selber zu schneiden. Ich habe damals am Senkel geschnitten und so und jetzt müsste ich es am Computer machen. Habe aber gar nicht mehr so die Lust oder die Zeit, weil ich denke, ich habe gar nicht die Zeit, mich jetzt ein paar Stunden hinzusetzen und irgendwie da was zu machen, auch wenn ich Bock hätte und so. Vielleicht später mal dann irgendwann, wenn ich nichts mehr zu tun habe, aber im Moment nicht. Und deswegen ist der Reiz zwar immer irgendwie da, aber er hält sich so weit in Grenzen, dass ich es nicht immer tue.
Danke.
Danke auch. Hat Spaß gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Oliver Kalkofe. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen zu den Elementarfragen oder diesem Gespräch loswerden wollt, freue ich mich über Mails unter nicolas.semark@4000herz.de oder über Twitter. Mein Handle dort ist @nsemark. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Falls ihr meine Sendung unterstützen möchtet, könnt ihr das tun. Hinterlasst doch bei iTunes bzw. Apple Podcasts ein paar Sternchen oder vielleicht sogar eine Rezension. Das macht die Elementarfragen sichtbarer und freut mich darüber hinaus auch noch außerordentlich. Ich und meine KollegInnen hier beim Podcast-Label 4000 Hertz produzieren auch noch weitere Podcasts. Zum Beispiel mein Kollege Christian Möller. Der unterhält sich in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er die Autorin Katja Berlin.
Aber was glaubst du, woher das eigentlich kommt, dass also das gefühlte Wahrheit gerade auf einmal so ein Ding ist?
Ich glaube, dass unsere Wahrnehmung einfach auch so funktioniert. Also es gibt ja diese Phänomene, dass man selektiv wahrnimmt, dass man diesen Bestätigungsfehler irgendwie begeht. Also dass wir auch Informationen so interpretieren, dass sie in unsere Meinung passen oder zu unserer Meinung passen. Dass wir Dinge weniger gut wahrnehmen, die entgegen unserer Weltsicht stehen. Und das sozusagen ist einfach in der Natur des Menschen angelegt.
Das komplette Gespräch findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist übrigens von Amy One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eine Produktion von 4000 Hertz.